hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Bernd Trappmeier, ich bin Rechtsanwalt und spezialisiert auf Unternehmensrecht und das ist der zweite Teil der Folge meines Vortrags bei der Wirtschaftskammer zum Thema KV zur unternehmerischen Restrukturierung. In der vorigen Episode ist es um die gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Werkzeuge gegangen, wie ein derartiges KV durchgeführt werden kann, dass es hier einen Asset-Deal gibt, dass es hier einen Share-Deal gibt, dass es Möglichkeiten gibt, die das Spaltungsgesetz zur Verfügung stellt und was man nach dem Umgründungssteuergesetz berücksichtigen muss, damit es im Zuge einer derartigen Spaltung nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven kommt und damit zu einem steuerpflichtigen Gewinn. Wenn du die vorige Folge noch nicht gehört hast, dann lade ich dich jetzt ein, dir diese Folge zuerst anzuhören, weil es eben die Voraussetzung ist, weil es zeigt, was gesellschaftsrechtlich, was zivilrechtlich notwendig ist, um ein Unternehmen zum Beispiel als Ganzes zu verkaufen, Teile davon zu verkaufen, ein Unternehmen zu restrukturieren, Teilbetriebe abzuspalten aus einem Unternehmen, ein Carve-out zu machen, also Vermögensbestandteile, Geschäftsbereiche aus einem Unternehmen auszugliedern, aus einer Gesellschaft auszugliedern und in eine neue Gesellschaft zu übertragen. In dieser Episode geht es jetzt um die Folgen, um die zivilrechtlichen Folgen, um die arbeitsrechtlichen Folgen eines solchen KV-Outs, eines solchen Transfers, eines Asset-Deals, eines Share-Deals oder eben auch tatsächlich einer Spaltung. Und beginnen wir vielleicht einmal zentral mit den arbeitsrechtlichen Folgen, denn nicht selten haben Unternehmen, wenn sie verkauft werden, wenn Teilbetriebe herausgelöst werden, wenn Geschäftsbereiche herausgelöst werden, auch Arbeitnehmer. Das ist ja auch, gerade wenn es sich um Unternehmen oder um Betriebe handelt, ein sehr zentraler Teil der Unternehmensübertragung, der auch immer wieder ein eigenständiges und sehr wichtiges Kapitel in der Vertragsdokumentation hat. Beginnen wir da gleich einmal mit dem Thema Betriebsübergang. Nach dem Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz ist die Übertragung eines Betriebes sowieso und die Übertragung eines Unternehmens, aber auch die Übertragung eines einzelnen Geschäftsbereichs, wenn dort Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein Betriebsübergang. Bei einem Betriebsübergang tritt der Erwerber, der Käufer dieses Geschäftsbereichs oder der Käufer des Betriebes, der Käufer des Unternehmens direkt als Arbeitgeber in die Arbeitsverhältnisse des Verkäufers ein. Das heißt, es kommt zu einem Vertragsübergang, ohne dass ich da sonst noch irgendetwas dazu regeln müsste. Das ist eine gesetzliche Anordnung, dass diese Arbeitsverhältnisse übergehen. Das heißt, es kommt auf Seiten des Arbeitgebers zu einem Wechsel, zu einem Arbeitgeberwechsel. Die Arbeitnehmer bleiben logischerweise die gleichen, aber der Arbeitgeber verändert sich. Der ursprüngliche Arbeitgeber scheidet aus dem Arbeitsverhältnis aus und der Erwerber, der Käufer, tritt als neuer Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten gegenüber den Arbeitnehmern in die Arbeitsverhältnisse ein. Und wichtig ist, auch das erlebe ich in der Praxis immer wieder, dass bei Unternehmensverkäufen, bei Betriebsverkäufen oder auch wenn nur Teilbetriebe verkauft werden oder Geschäftsbereiche verkauft werden, wo also nicht die komplette Belegschaft auf den Erwerber dieses Geschäftsbereichs übergeht, sondern möglicherweise nur ein Teil, dass bestimmte Arbeitnehmer dann weder der vorherige Arbeitgeber weiter beschäftigen möchte, weil er diesen Geschäftsbereich ja nicht mehr hat, nicht mehr führt, er braucht diese Arbeitnehmer nicht, aber dass manchmal auch der Käufer sagt, dass er bestimmte Arbeitnehmer nicht mehr weiter beschäftigen möchte, weil er sie auch nicht braucht. Sei es, weil er selbst schon genug Personal hat und er eigentlich gar kein Interesse hat, Personal zu übernehmen, sondern eher das Interesse hat, zum Beispiel einen Kundenstock zu übernehmen oder bestimmte Maschinen oder Anlagen zu übernehmen. Das heißt, er hat gar kein Interesse an den Arbeitnehmern, er hat Interesse an ganz anderen Assets, die er hier kauft. Und wie gesagt, der Verkäufer braucht dann diese Arbeitnehmer dann vielleicht auch nicht mehr, weil er ja die Assets oder den Kundenstock zum Beispiel, den er verkauft hat, dann nicht mehr bedienen kann und nicht mehr hat, und dann braucht er auch die Arbeitnehmer nicht. Durch den Betriebsübergang darf aber weder der Arbeitgeber, also der vorherige Arbeitgeber, noch der neue Arbeitgeber, also sprich weder der Verkäufer noch der Käufer, dürfen diese Arbeitsverhältnisse als Folge des Betriebsübergangs kündigen. Da gibt es also eine Kündigungssperre. Du darfst nicht sagen, ja, ich habe da jetzt den Betrieb erworben oder den Teilbetrieb erworben oder den Geschäftsbereich und deswegen ich brauche aber die Arbeitnehmer nicht und deswegen kündige ich sie. Das geht nicht. Du trittst also als Erwerber automatisch in diese Arbeitsverhältnisse ein und es ist dir nicht erlaubt, diese Arbeitsverhältnisse zu kündigen, nur aus dem Grund des Betriebsübergangs. Und genauso darf das der Verkäufer nicht, weil sonst könnte man ja dieses Kündigungsverbot für den Erwerber ja relativ leicht umgehen, indem man vorher vereinbart, dass der Verkäufer diese Arbeitsverhältnisse kündigt. Also es geht ihn auf keiner der beiden Seiten. Weiters hast du nach dem Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz eine Informationspflicht. Du musst die Arbeitnehmer vor dem Betriebsübergang, also im Vorhinein, informieren, und zwar darüber, dass eben ein Betriebsübergang geplant ist, den Zeitpunkt, wann das geplant ist, den Grund für diesen Betriebsübergang und das ist wichtig, du musst den Arbeitnehmern auch sagen, was sind jetzt die rechtlichen und wirtschaftlichen und auch die sozialen Folgen dieses Betriebsübergangs für den Arbeitnehmer selbst. Und allenfalls, wenn es zu Verschlechterungen in den Arbeitsverhältnissen für die Arbeitnehmer kommt, dazu kommen wir gleich, welche Maßnahmen hier in Aussicht genommen worden sind. Es kann nämlich sein, dass der Erwerber, also der Käufer eines Betriebes, der Käufer eines Geschäftsbereichs, eines Betriebsteils, einem anderen Kollektivvertrag unterliegt als der Verkäufer dieses Betriebes. Und dann gilt für die übernommenen Arbeitnehmer der Kollektivvertrag des Erwerbers. Das heißt, es kommt bei diesen Arbeitsverhältnissen, die zwar übergehen vom Verkäufer auf den Käufer, kommt es zu einem Wechsel für die Arbeitnehmer der Kollektivvertragszugehörigkeit. Sie haben plötzlich einen anderen Kollektivvertrag und dieser andere Kollektivvertrag kann mitunter auch schlechtere Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer beinhalten. Der Erwerber muss solche Änderungen im Kollektivvertrag und die sich daraus ergebenden Änderungen der Arbeitsbedingungen den Arbeitnehmern dann auch unverzüglich mitteilen. Und die Arbeitnehmer können dann, wenn sich eben durch diese Veränderung des Kollektivvertrages bestimmte Verschlechterungen für den Arbeitnehmer damit verbunden sind, dann kann der Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses tatsächlich widersprechen. Das heißt, er hat dann einen Monat Zeit ab dieser Information, dass er jetzt einem anderen Kollektivvertrag unterliegt und andere Arbeitsbedingungen gelten, kann er jetzt innerhalb eines Monats widersprechen. Und das bedeutet, wenn er dieses Widerspruchsrecht ausübt, dass das Arbeitsverhältnis dann eben nicht übergeht auf den Erwerber, sondern dass das Arbeitsverhältnis zum Veräußerer, zum Verkäufer dieses Unternehmens, Betriebes, Betriebsteils bestehen bleibt. Das ist natürlich in der Regel überhaupt nicht gewollt, denn der Verkäufer dieses Betriebsteils, der wird mit diesen Arbeitnehmern nichts mehr anfangen können, der wird die nicht mehr benötigen. Möglicherweise wird sogar der Erwerber diese Arbeitsverhältnisse benötigen und der braucht diese Arbeitsverhältnisse. Das heißt, sowohl der Verkäufer als auch der Käufer wollen eigentlich sogar die Folge des Betriebsübergangs, aber der Mitarbeiter will das nicht, weil sich seine Arbeitsbedingungen beim Käufer verschlechtern und widerspricht daher. Das heißt, diese Folge des Widerspruchs kann auch dann diesen Betriebsübergang, den geplanten Betriebsübergang, der vereinbart worden ist zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, an dem natürlich der Mitarbeiter nicht mitbeteiligt war, kann das konterkarieren. Daher empfehle ich also auch hier mit den Mitarbeitern rechtzeitig das Gespräch zu suchen und sie rechtzeitig zu informieren, nicht dass dann hier böse Überraschungen entstehen. So viel zum Thema Arbeitsrecht. Es gibt dann noch einen Aspekt, nämlich für Betriebe, wo ein Betriebsrat besteht. Da muss natürlich der Betriebsrat informiert werden, zusätzlich zu den einzelnen Arbeitnehmern. Und da muss dann auch eine entsprechende Vereinbarung allenfalls mit dem Betriebsrat getroffen werden bei der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen. Kommen wir zu den zivilrechtlichen und haftungsrechtlichen Folgen eines Betriebsübergangs, eines Carve-Outs, eines Share-Deals oder Asset-Deals. Da gibt es mehrere gesetzliche Bestimmungen, die dazu führen, dass der Käufer Haftungen übernimmt. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Die erste und zentrale Bestimmung, die immer gilt, wenn ein Vermögen oder ein Unternehmen übertragen wird, ist im ABGB geregelt, im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und da im Paragraph 1409. Dort ist geregelt, dass der Erwerber eines Vermögens, also nicht nur eines Unternehmens, sondern jedes sonstigen Vermögens, den Gläubigern haftet in Bezug auf die Schulden, die zu diesem Vermögen oder zu diesem Unternehmen gehören. Und zwar aber nur dann, wenn er diese Schulden kannte oder kennen musste. Eins ist auch noch wichtig, er tritt als Schuldner, als Haftender zu diesen Schulden, zu diesen Haftungen bei. Das heißt, der bisherige Schuldner, der bisherige Haftende, nämlich der Verkäufer, wird aus der Haftung nicht entlassen. Im Fall eines Unternehmensverkaufs bedeutet das, der Verkäufer haftet weiter für alle Verbindlichkeiten des Unternehmens, die mit dem Unternehmen, das er verkauft hat, im Zusammenhang stehen, und der Käufer tritt zusätzlich in diese Haftungen ein, aber der Käufer eben nur, wenn er diese Verbindlichkeiten, diese Schulden kannte oder kennen musste. Und hier kommen wir wieder zum Thema Due Diligence. Das habe ich in der vorhergehenden Podcast-Folge angesprochen. Eine Due Diligence bedeutet die Prüfung, die sorgfältige Prüfung des Kaufgegenstandes. Das heißt, die Prüfung sämtlicher Verträge, die Prüfung sämtlicher eben potenzieller Haftungen, sämtlicher potenzieller Schulden oder Gewährleistungen oder was auch immer aus dem übernommenen Unternehmen oder dem übernommenen Vermögen. Wenn ich diese Prüfung unterlasse, diese sorgfältige Prüfung oder Englisch eben Due Diligence, wenn ich die nicht mache, dann kann ich mich nachher nicht darauf berufen, dass ich bestimmte Schulden, bestimmte Haftungen nicht gekannt habe, denn ich hätte sie kennen müssen, wenn ich eine Due Diligence gemacht habe. Daher empfehle ich auf jeden Fall, eine Due Diligence Prüfung durchzuführen, und wenn sich bei dieser Prüfung potenzielle Haftungen ergeben, dann weiß ich, die muss ich übernehmen, und ich kann dann auf zwei Arten als Käufer darauf reagieren, nämlich einerseits, dass ich mit dem Verkäufer vielleicht das Ganze über den Kaufpreis regle, dass ich also die Haftung, die ich übernehme, in den Kaufpreis einpreise, sprich den Kaufpreis reduziere. Und die zweite Art, wie ich darauf reagieren kann, ist, wenn diese Haftungen zu groß sind, dass ich eben dieses Unternehmen, dieses Vermögen überhaupt nicht kaufe. Oder vielleicht gibt es noch einen dritten Weg, mit dem Gläubiger aus dieser Haftung vielleicht im Vorfeld zu sprechen und hier auch eine Einigung zu finden, wie hoch diese Haftung sein wird, ob es überhaupt zu dieser Haftung kommt, und das dann halt letztendlich auch wieder in den Kaufpreis einzupreisen. Also eine zentrale Bestimmung, der Paragraph 1409 ABGB. Eine weitere zentrale Bestimmung, die dann zum Tragen kommt, wenn ein Unternehmen erworben und fortgeführt wird, ist der Paragraph 38 Unternehmensgesetzbuch. Dort steht in ähnlicher Weise wie im Paragraph 1409 ABGB drinnen, dass ein Erwerber eines Unternehmens in alle nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Verkäufers eintritt, und zwar mit allen Rechten und Verbindlichkeiten. Auf der einen Seite ist diese Anordnung im Unternehmensgesetzbuch deswegen wichtig, weil ich dann eben nicht jedes einzelne Rechtsverhältnis gesondert übertragen muss. Das heißt, mit Frage an den Vertragspartner, bist du damit einverstanden, dass das übergeht, wo ich dann eine aktive Zustimmung benötige, sonst geht es nicht über, sondern das Gesetz ordnet dann alle Rechtsverhältnisse des Verkäufers, die mit dem Unternehmen im Zusammenhang stehen und nicht höchstpersönlich sind, gehen auf den Erwerber des Unternehmens automatisch über. Ich brauche also nicht diese sonstige Einzelrechtsnachfolge, wo jedes einzelne Vermögen, jeder einzelne Vermögensbestandteil übertragen werden muss, jedes einzelne Rechtsverhältnis. Das heißt, die gehen automatisch über. Das ist der positive Teil des § 38 Unternehmensgesetzbuch. Der negative, für den Erwerber negative Teil ist, ich hafte für alle mit diesem Unternehmen verbundenen Verbindlichkeiten. Und hier kommt es eben nicht darauf an, ob ich diese Verbindlichkeiten kannte oder kennen musste, ich hafte für alle. Das heißt, auch hier natürlich der Hinweis auf die Due Diligence, wenn ich die nicht gemacht habe, dann kann es hier auch zu Überraschungen kommen. Beim Carve-out, wenn ich hier eine Spaltung vornehme, wir haben das in der vorhergehenden Episode genau besprochen, was eine Spaltung ist und welche Formen der Spaltung es gibt. Wenn also im Zusammenhang mit einer Spaltung ein Unternehmen oder Betriebsteil übernommen wird von einer neuen Gesellschaft, dann haftet auch diese übernehmende Gesellschaft für die Verbindlichkeiten, die mit diesem Geschäftsteil oder mit diesem Geschäftsbereich oder mit diesem Betriebsteil oder Betrieb verbunden sind. Allerdings habe ich hier, was ich beim § 1409 ABGB und auch beim § 38 UGB nicht habe, eine Haftungsbegrenzung nach oben, nämlich ich hafte nur bis zur Höhe des übernommenen Netto-Aktivvermögens. Das heißt, ich habe hier tatsächlich, wenn ich sage, das Aktivvermögen, also die Summe aller Aktiver, die ich hier übernommen habe, ist die Haftungsobergrenze. Das habe ich weder beim § 1409 ABGB noch beim § 38 Unternehmensgesetzbuch. Aber auch hier ist es egal, ob ich die Verbindlichkeiten kannte oder kennen musste, auch wenn ich sie nicht kannte oder auch wenn sie für mich gar nicht erkennbar waren. Selbst wenn ich eine Due Diligence durchgeführt habe, hafte ich für diese Verbindlichkeiten. Ein besonderer Aspekt liegt dann vor, wenn das Unternehmen des Verkäufers, das hier also jetzt gekauft werden soll, in einer Geschäftsräumlichkeit betrieben wird, die der Verkäufer gemietet hat. Das ist also nicht im Eigentum des Verkäufers gestanden ist oder der Verkäufergesellschaft gestanden ist, sondern eines Dritten, eines Vermieters, und ich habe diese Geschäftsräumlichkeit gemietet und das Mietverhältnis unterliegt dem Mietrechtsgesetz. Dann regelt nämlich der § 12a Mietrechtsgesetz, dass im Falle eben des Verkaufs dieses Unternehmens, das in diesem Geschäftsräumlichkeiten betrieben worden ist, es zu einem Wechsel des Vertragspartners logischerweise kommt. Das heißt, der Erwerber tritt automatisch als Mieter, als Hauptmieter in das Mietverhältnis ein, aber der Vermieter hat das Recht, wenn der bisherige Mietzins niedriger war als der angemessene Mietzins, dann darf der Vermieter jetzt aufgrund dieses Wechsels in der Mieterstellung, aufgrund eben des Unternehmensverkaufs, des Betriebsübergangs, dann darf der Vermieter den Mietzins anheben bis zum angemessenen Betrag. Und das kann natürlich in einigen Fällen eines Unternehmensverkaufs oder eines Betriebsübergangs, wenn dieses Unternehmen schon relativ alt ist und wenn auch der Mietvertrag schon relativ alt ist und daher der Mietzins, der für diese Geschäftsräumlichkeit bezahlt wurde, im Verhältnis zum marktüblichen, im Verhältnis zum angemessenen Mietzins relativ niedrig ist, dann kann das sein, dass das hier zu einer empfindlichen Erhöhung des Mietzinses führt und das natürlich eine extreme Mehrbelastung für den Käufer darstellt, der also jetzt wesentlich mehr Miete zahlen muss, als es der Verkäufer getan hat. Auch hier hilft eine Due Diligence Prüfung im Vorfeld, wo ich schaue, okay, auf der einen Seite unterliegt dieser Vertrag dem Mietrechtsgesetz als Vorprüfung. Wenn ich diese Vorfrage bejaht habe, kommt dann die nächste Frage, wie hoch ist der Mietzins aktuell? den der Verkäufer bezahlt hat und wie hoch ist der angemessene Mietzins, das heißt, wo werde ich möglicherweise landen. Und wenn ich feststelle, dass das hier tatsächlich einen beträchtlichen Unterschied ausmacht, werde ich auch hier im Vorfeld als sorgfältiger Käufer schon mit dem Verkäufer mich unterhalten und vorab schon den Mietzins im besten Fall vereinbaren, den ich dann nach diesem Unternehmensverkauf an den Vermieter bezahlen muss. Wenn wir schon bei Immobilien sind, dann haben wir eine weitere Haftung oder Haftung ist es eigentlich nicht, ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich das Grunderwerbsteuergesetz. Denn wenn zum übertragenen Vermögen, zum übertragenen Unternehmen eine Liegenschaft gehört, ein Grundstück, ein Haus, fällt bei der Übertragung des Unternehmens, weil sich ja auch dann der Eigentümer dieser Liegenschaft, dieser Immobilie verändert, Grunderwerbsteuer an. Und diese Grunderwerbsteuer, die da anfällt, die beträgt dann 0,5% vom Grundstückswert. Ein anderer wichtiger Aspekt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist vielleicht etwas, das gar nicht so auf den ersten Blick auffällt, nämlich wenn ein Betriebsteil übertragen werden soll und nicht der gesamte Betrieb oder nur ein Geschäftsbereich übertragen werden soll, dann kann es sein, dass es hier einzelne Rechte gibt oder einzelne Vertragsverhältnisse, die beide, nämlich sowohl der Verkäufer wie auch der Käufer, weiterhin brauchen. Denk zum Beispiel an IT-Verträge. Ich habe beispielsweise ein Unternehmen mit zwei Geschäftsbereichen, Geschäftsbereich A, Geschäftsbereich B. Ich spalte vielleicht Geschäftsbereich B aus diesem Unternehmen, aus dieser Gesellschaft, aus der GmbH ab und Geschäftsbereich B soll in eine neue Gesellschaft übertragen werden und die soll dann verkauft werden an einen Erwerber. Und jetzt nutzen aktuell beide Geschäftsbereiche zum Beispiel eine bestimmte IT. Nach dieser Spaltung und dem Verkauf dieses abgespaltenen Geschäftsbereichs braucht die IT aber sowohl der Verkäufer nach wie vor als auch der Erwerber, der braucht die IT auch weiterhin. Gleiches kann gelten für bestimmte Lizenzen zum Beispiel. Ja? Das ist nicht geklärt, wem die dann zugeordnet werden, weil beide, sowohl der Verkäufer als auch der Käufer, brauchen diese Lizenzen, brauchen diese IT-Verträge, was auch immer. Hier hilft nur mit dem Lizenzgeber, mit dem jeweiligen Anbieter zu sprechen und eben zu klären, wie werden die Lizenzen zum Beispiel oder die Entgelte für die Nutzung zum Beispiel der IT-Infrastruktur beim Erwerber neu geregelt und aber auch beim Verkäufer dann allenfalls reduziert, wenn der jetzt also statt vielleicht 50 Lizenzen nur mehr 20 benötigt. Also das ist extrem wichtig. Ein weiterer wichtiger Teil, den man bei einer Due Diligence berücksichtigen sollte, sind sogenannte Change of Control Klauseln. Es gibt sehr oft Verträge, wo ein Vertragspartner durchsetzt, dass im Vertrag eine Change of Control Klausel aufgenommen wird. Das bedeutet, wenn sich die Eigentumsverhältnisse oder die Machtverhältnisse in der Gesellschaft wesentlich verändern, dann kann ich zum Beispiel diesen Vertrag kündigen. Ich habe mit einer GmbH einen Vertrag und wenn dort die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft, in dieser GmbH sich verändern, dann habe ich das Recht, diesen Vertrag zu kündigen. Das kann natürlich gerade dann, wenn ein Unternehmen verkauft wird oder auch im Fall der Abspaltung eines Geschäftsbereichs, genau dann kann so etwas passieren, genau dann kann dieses Kündigungsrecht möglicherweise ausgeübt werden. Daher empfiehlt sich auch hier im Rahmen einer Due Diligence derartige Verträge zu suchen, derartige Klauseln zu suchen und wenn man solche Klauseln in den Verträgen findet, mit dem Vertragspartner zu sprechen, weil es eben klar ist, dass diese Change of Control Klausel dann schlagend wird und ich eben vielleicht nicht will, dass dann der Vertragspartner das Vertragsverhältnis kündigt. Daher also auch hier im Vorfeld mit dem Vertragspartner eine Einigung finden. Ein Thema, das auf alle Fälle sehr interessant ist, das aber jetzt kein rechtliches Thema ist, sondern eher ein Führungsthema, ein Organisationsthema, ist das Thema Projektmanagement. Und das möchte ich trotzdem auch hier anschneiden, obwohl wir hier in dieser Episode über die rechtlichen Aspekte eines Unternehmensübergangs sprechen. Projektmanagement bedeutet, dass gerade die operative Entflechtung auf der einen Seite, nämlich beim übertragenden Unternehmen, aber auch die Harmonisierung des übertragenen Geschäftsbereichs beim aufnehmenden Unternehmen, bei der aufnehmenden Gesellschaft, kann oft sogar eine größere Herausforderung darstellen als eigentlich die rechtlichen Aspekte oder die steuerliche Durchführung des Projekts. So ein Carve-out oder eine Unternehmensübertragung ist oft auch tatsächlich ein hochkomplexes Projekt. Jetzt nicht in rechtlicher Hinsicht oder in steuerlicher Hinsicht, da kann das auch einfach tatsächlich sein, aber im Sinn des Projektmanagements kann das ein hochkomplexes Projekt sein mit auch vielen operativen und technischen Abhängigkeiten. Deswegen empfehle ich hier, dass man ein strukturiertes und interdisziplinäres Projektmanagement einrichtet. Das heißt also, dass ich ein Team aufstelle, ein Projektmanagement-Team mit einem Projektmanager, aber auch mit Teammitgliedern, die, wo ich auch externe Spezialisten dazu nehme, wie Unternehmensberater, IT-Berater, Steuerberater und natürlich auch Anwälte. Und ich kann auch einen externen Projektmanager hinzuziehen, der dann die einzelnen Teammitglieder untereinander dann wieder koordiniert. Gerade der Rechtsbereich sollte wieder auch wie ein eigenes Projektmanagement betrachtet werden. Da geht es eben um das Thema, wie strukturiere ich den Deal insgesamt, wie strukturiere ich aber auch die Due Diligence, welche Verträge werden geprüft, in welchem Zeitraum werden sie geprüft, Identifikation von irgendwelchen Risiken, Haftungen, Change of Control Klauseln beispielsweise oder welche Zustimmungsrechte haben Dritte, wo muss ich also möglicherweise um Zustimmung, eine Zustimmung einholen. Ja, gerade mittelständische Unternehmen stehen da oft vor besonderen Herausforderungen. Auf der einen Seite haben sie gar nicht genug Ressourcen für dieses Projektmanagement und auch nicht die Erfahrung dafür. Deswegen empfehle ich also hier tatsächlich auch einen, wenn nötig, einen externen Projektmanager für derartige Sachen hinzuzuziehen. Damit bin ich auch schon am Ende dieser Episode des Rechtsstandpunkt Podcast. Als Fazit möchte ich dir mitgeben, dass die Vorbereitung und die Planung jeder Restrukturierungsmaßnahme, jeder Umstrukturierungsmaßnahme, jedes Unternehmensverkaufs oder jedes Unternehmenskaufs, jedes Carve-outs, jeder Abspaltung etc., dass das gut vorbereitet wird, dass es hier eine ausreichende Planungsphase gibt, wo du dir genug Zeit nimmst, damit du auch einen ordentlichen Zeitplan aufstellen kannst und damit es dann bei der Umsetzung, bei der Durchführung dieses Deals, dieser Transaktion dann nicht zu Zeitproblemen führt. Schau dir im Sinn der Compliance die Verträge an für eine Due Diligence durch, schau dir vor allem auch arbeitsrechtlich an, was notwendig ist. Es kommt eben zu Betriebsübergängen, beachte das Widerspruchsrecht der Mitarbeiter, das besteht möglicherweise auch das Widerspruchsrecht von dritten Vertragspartnern und stell dir ein interdisziplinäres Expertenteam zusammen. Das war's mit meinem Vortrag, den ich bei der Wirtschaftskammer gehalten habe zum Thema KV, zum Thema Restrukturierung und Umstrukturierung in Unternehmen. Wie gesagt, diesen Vortrag habe ich auf diese zwei Podcast-Episoden aufgeteilt, um dir dieses Wissen aus dem Vortrag, der ja nicht aufgezeichnet worden ist, auch zur Verfügung zu stellen. Wenn du die vorherige Folge bis jetzt noch nicht nachgehört hast, dann empfehle ich dir, das zu tun. Und wenn du andere Unternehmer kennst, die jetzt die vorige oder diese Folge tatsächlich benötigen können oder von diesen Folgen profitieren können, dann leite die Folge auch gerne weiter und verweise auf die Folge. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir zu diesen beiden Folgen einen Kommentar gibst, wenn du mir sagst, was dir gut gefallen hat, was dir vielleicht gefehlt hat an Information und ob du vielleicht derartige Folgen in Zukunft mehr haben möchtest. Dann kann ich natürlich meinen Content auch an das anpassen, was dich als Hörerin oder als Hörer des Rechtsstandpunkt Podcast wirklich interessiert. Und an der Stelle auch, wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte gib dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere den Podcast, damit du keine weiteren zukünftigen Folgen verpasst. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Mein Name ist Bernd Trappmeier und bis zum nächsten Mal beim Rechtsstandpunkt Podcast.